Ja, einen schönen guten Abend nochmal, Thomas Steininger, Radio Evolve. Haben
Hören Sie
wir,
mich?
Herr Professor Heineck, jetzt höre ich Sie.
Hören Sie
Schön.
mich, ja?
Ja.
Ich musste noch einmal neu wählen. Es war da eine Störung vorher.
Schön, dass wir es doch noch geschafft haben. Herzlich
Ja.
willkommen zu unserem Webcast,
Ja.
Radio Evolve. Wenn ich Sie ganz kurz mit wenigen Worten vorstellen darf, man könnte viel zu Ihnen sagen. Sie sind ein deutscher Philosoph, Sozialphilosoph und Semiotiker.
Ja.
Sie haben viele philosophische Bücher geschrieben, unter anderem auch ein Buch über integrale Philosophie, wobei dazu gesagt werden muss, dass das auch ein anderer Ansatz ist als der Ansatz von Ken Wilber, mit dem Sie auch eine kritische Auseinandersetzung zu diesem Thema integrale Philosophie führen. Das ist eines der Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, unter anderem, und wie Sie mir gesagt haben, auch als Herzensanliegen von Ihnen, sehen Sie Ihr Thema einer Demokratiereform oder wie Sie es auch formulieren, einer Revolution der Demokratie.
Ja.
Wenn ich hier kurz einsteigen darf, wenn Sie einfach so als Überschrift ansprechen müssten, was ist das, was an unserer Demokratie momentan so mangelhaft ist, dass man die Demokratie aus Ihrer Sicht völlig umbauen muss?
Also, ich sehe zwei Hauptpunkte, in denen man das zusammenfassen könnte. Einmal die Abhängigkeit der Demokratie, der gesamten Gesellschaft von der Ökonomie. Diese Ökonomiedominanz, die übrigens auch oft von denen verkannt wird, die gute, neue ökonomische Vorstellungen haben. Und das Zweite, und darauf können wir vielleicht zurückkommen, das Zweite ist aber, dass die Parteien keine Problemlöser sind, sondern Teil des Problems. Die Parteien in ihrer jetzigen Gestalt. Man braucht da gar nicht in so Einzelheiten wie Fraktionszwang zu gehen, sondern vor allem die Tatsache, dass die Parteien den Wähler ständig vor ein Dilemma stellen oder vor Dilemmata stellen. Nehmen wir denn das gute Beispiel der Grünen, die tolle ökologische Vorstellungen haben und die auch verwirklichen konnten im öffentlichen Bewusstsein teilweise. Aber zum Beispiel in der Migrationsfrage seit langem, in der Frage, welche Bedeutung haben die Nationen, die ich als kulturelle Einheiten betrachte, eine ganz andere, also Position haben, die nicht mit der ökologischen zusammenzugehen braucht. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Wähler ständig vor Dilemmata gestellt wird, welche Partei soll ich denn wählen? Es müsste doch eigentlich um Sachen gehen. Also dieses zweite Grundproblem sind die Parteien selbst. Ich möchte hinaus auf Sachparteien anstelle der Machtparteien, die alle Themen bündeln in einer unsachlichen Weise. Und die vom Wähler für alles, aber dadurch auch für nichts gewählt werden. Das ist also, diese beiden Punkte würde ich besonders hervorheben, die Ökonomie, Abhängigkeit und das Parteienproblem.
Im Prinzip den Ansatz, den Sie gewählt haben und den ich wirklich auch sehr spannend finde, einfach einmal hier auch vorzustellen und zu diskutieren, weil er wirklich einfach, ich sag mal, Demokratie anders denkt, hat mit diesen zwei Problemen, die Sie formuliert haben, zu tun. Das eine sagen Sie, dass die gesamte Demokratie von einem Bereich des öffentlichen Lebens dominiert wird, das ist die Ökonomie. Und das
Ja.
andere, so wie ich Sie verstanden habe, dass die Parteien als Parteien gewählt werden über verschiedene völlig unabhängige Fragenkomplexe, wo wir als Wähler sozusagen immer nur das Gesamtpaket wählen können, aber in diesen verschiedenen Teilbereichen vielleicht völlig differenzierter uns ausdrücken würden. Und Sie
Ja.
haben, wenn ich das einfach direkt sozusagen in das Thema hineinspringen darf, ein Demokratiemodell entwickelt, das Sie eine viergegliederte Wertedemokratie nennen. Und das ist auch der Grund, warum wir Sie jetzt von Radio Wolf her auch einfach spannend finden, weil eine Fragestellung, die ich sage mal, bewusstseinsorientierte Menschen oft einfach auch diskutieren, wenn wir Demokratie diskutieren, ist, dass eigentlich Wertefragen, grundsätzliche Wertefragen, keinen autonomen demokratischen Ausdruck haben, weil sie im Prinzip in diesem Bündel, das Sie hier dargestellt haben, immer subsumiert sind und letztendlich auch nicht wirklich tragen können. Sie schlagen vor, warum teilen wir denn das System der Demokratie nicht einfach in vier verschiedene Bereiche auf? Korrigieren Sie mich, wenn ich Sie hier falsch ausführe. Ja. Und machen vier Parlamente, die wir wählen, mit vier unterschiedlichen Bereichen. Und da möchte ich Sie dann nachher noch fragen, wie Sie zu diesen Bereichen kommen. Das eine ist die Wirtschaft, das andere ist die Politik. Das dritte die Kultur, wobei ich dann gerne auch noch weiter fragen möchte, was Sie mit Kultur meinen. Und eben als vierte eigenständiges Parlament, ein Legitimations- und Grundwerteparlament.
Das heißt, genau, Sie haben jetzt schon das Wesentliche zusammengefasst. Also Sie fragen nach der Grundlegung. Ich möchte sagen, das Demokratiemodell, das ich da vertrete, ist wohl das einzige, das wirklich philosophisch deduzierbar oder rekonstruierbar ist. Ich kenne kein anderes, das so tief in der Philosophie, und das heißt genauer gesagt in der Anthropologie, verwurzelt ist. Denn diese vier Stufen ergeben sich aus der Reflexionsfähigkeit des Menschen, der Mensch als auf sich selbst bezogenes Wesen, der ein Messer ist, das sich selbst schneiden kann, um diese kleine Polemik zu Weber loszuwerden. Das ist das Wesen des Bewusstseins, ein Messer, das sich selbst schneiden kann, diese Selbstbezüglichkeit. Und aus dieser, wenn sich solche jeweils selbstbezüglichen Wesen begegnen, entsteht eine interpersonale, eine soziale Reflexion, ein Reflexionskreis. Und der hat vier Stufen. Ich kann den anderen zunächst mal als Objekt betrachten, dann als Selbstsehenden, wie im Verkehr sieht mich der andere. Das erste wäre die Stufe des gegenständlichen Betrachtens und Handelns auf den anderen, dann das strategische Berücksichtigen. Dann kommt die dritte Stufe, die kommunikative Stufe der Gegenseitigkeit, des sich Einlassens auf die Wechselseitigkeit des Blickes, die eigentliche Begegnung, und dann als vierte Stufe die Stellungnahme dazu und die Verabredung, die Normensetzung aus der Interpersonalität heraus. Das wäre natürlich Thema für ein ganzes Seminar oder ein ganzes Semester. Also da ist die Begründung für diese Vierstufung, die ist nicht irgendwie willkürlich. Und daraus ergeben sich eben die von Ihnen genannten Systemebenen des Sozialen, Wirtschaft, Politik, Kultur und Grundwerte. Weil Sie vorhin schon anfragten, was ist denn mit Kultur gemeint? Ja, die Gemeinsamkeit, die kommunikative Ebene, das, was uns verbindet in der Gesellschaft. Deshalb lege ich auch so großen Wert auf diese, bei der Einwanderungsfrage, dass das verkannte Problem ist, diese kulturelle Solidarität. Aber jetzt warte ich lieber Ihre Frage ab, bevor ich Ihnen
chronologisch ankomme. Ich würde hier auch gerne nochmal sozusagen auf diese vier Punkte zurückkommen, die Sie hier jetzt in Kürze vorgetragen haben, weil das ist schon mal auch ein interessanter Aspekt ist, zu sagen, diese vier Bereiche, wo man in gewisser Weise auch sagen kann, ja, es macht ja Sinn, Ökonomie, Politik, Kultur und Grundwerte auch irgendwie, aber Sie sagen, das hat einen viel tieferen Sinn, das bezieht sich eigentlich auf die Art und Weise, wie wir als Menschen miteinander umgehen und wo Sie vier verschiedene Ebenen des Miteinanderumgehens hier herausgearbeitet haben. Ich möchte mal so kurz noch zurückkommen, Sie haben sie alle vier schon aufgezählt, aber damit das irgendwie auch verständlich ist, wie man sich das vorstellen kann, dass die erste Art und Weise, wie wir miteinander umgehen können, ist, dass wir ein instrumentelles Verhältnis zueinander entwickeln. Das heißt,
genau, wie der Arzt etwa uns behandelt oder wie wir uns als Kunden sehen in einem bloßen Gegenstandsbezug, und das Personale ist dabei ganz ausgeblendet. Das ist dieser gegenständliche Bezug zum anderen.
Dieser gegenständliche Bezug, also wo wir im Prinzip einfach ein Mittelzweckverhältnis zueinander haben. Ja, ich brauche ja etwas und dazu ist es ganz günstig und Sie haben vielleicht auch ein Interesse und dann handelt man es irgendwie aus. Das hat etwas mit einem ökonomischen Verhältnis zueinander zu tun. Verstehe ich?
Ja, das stimmt.
Das heißt, Sie sehen, hier gibt es eine ganze Sphäre, die sich eben auch aus dieser ökonomischen aus dem ökonomischen Umgang mit uns miteinander versteht, aus dem die Ökonomie eben besteht. Das ist nicht einfach ein Bereich, der einfach so ist, sondern der hat was mit einer bestimmten Umgangsform miteinander zu tun.
Ja, das sind alles nicht naturgewachsene Dinge, sondern menschengemachte Dinge. Und die Ökonomie ist etwas Notwendiges und Wunderbares, so wie unser Körper etwas Notwendiges ist. Aber er muss eingeordnet werden in eine personale Ganzheit. Und das ist genau das, was uns fehlt in der Gesellschaft. Und das geht nur, wenn man diese Werteordnung, diese Reflexionsstufenordnung dabei berücksichtigt. Denn diese vier Parlamente, um gleich die von Ihnen genannte Institutionalisierung dieser Wertstufen zu nennen, denn das Parlament ist das Herz der Demokratie und dieses Herz ist wie das menschliche biologische Herz, hat vier Kammern. Das bisher tun wir so, als hätte das Herz nur eine Kammer, aber das ist nur ein Vergleich, kein eigentliches Argument, auf das ich mich stütze. Also diese Einordnung, ich will sagen, da besteht eine Hierarchie zwischen diesen Ebenen, selbst eine Reflexionsstufenhierarchie. Deshalb sprechen wir auch von einer Wertstufendemokratie, die da angezielt ist. Das Gesamtparlament, wenn man das als Einheit betrachten will, gliedert sich auf in Teilparlamente, dann die unabhängig voneinander gewählt werden. Das ist ganz wichtig. Dadurch kommt diese Machtentflechtung und diese Sachlichkeit zustande. Ein Element nämlich der direkten Demokratie. Ich bin skeptisch gegenüber der Bedeutung von Volksabstimmungen. Das ist so etwas Gutes, aber das ist nicht die eigentliche Lösung unseres Demokratieproblems. Das muss ich den Freunden von Mehr Demokratie und so doch gelegentlich sagen, auch jetzt. Wenn bereichsspezifisch sachlich abgestimmt wird, ist jede Wahl zugleich eine Sachabstimmung. Denn die Kandidaten stehen für bestimmte sachliche Fragen oder Sachbereichsfragen. Mhm. Und so kommt durch die sachbereichsspezifische Abstimmung eine Art von direkter Demokratie zustande, die sich mit der parlamentarischen verbindet. Der alte Gegensatz von direkt und parlamentarisch ist auch eine überholte Sache. Und zwar überholt durch dieses Reflexionsstufensystem.
Das heißt, wenn man eben Demokratie jetzt nicht so organisiert, dass man einfach nur Parteien wählt, sondern wie Sie es sagen, Sachparteien wählt. Das heißt, in diesen verschiedenen Bereichen, und ich möchte dann gerne nochmal auch das Politische und das Kulturelle und die Grundnormen hier noch ein bisschen näher betrachten, dann haben wir verschiedene ökonomische Fragestellungen. Dafür kann ich Sachfragen wählen, die vielleicht jetzt nicht identisch mit meinen kulturellen Präferenzen, die dadurch, dass ich jetzt nicht sozusagen eine Partei wähle, sondern Menschen, die für diesen Bereich der Ökonomie Vorschläge machen, auch eine Sachantwort geben kann. Und insofern ist es eine Form auch von direkter Demokratie, weil ich hier eine direkte Sachantwort gebe und nicht nur eine Partei wähle. Und diese differenzieren kann. Darin die Verbindung von direkter Demokratie und repräsentativer Demokratie, die Sie in diesem Aufteilung oder Differenzierung des Parlamentarismus nach, man könnte es auch sagen, Kriterien eines sozialen Organismus, der hier einfach verschiedene Lebensbereiche hat.
Genau. Also ich werte damit nicht Parteien generell ab, sondern nur diese Unsachlichkeitsparteien, die wir jetzt haben, die alle Themen bündeln, auch bei den sachbezogenen Wahlen, gleich Abstimmungen, werden sich nicht nur Einzelne zur Wahl stellen, sondern wahrscheinlich werden die sich zu Sachparteien gruppieren müssen, um zu sagen, wir wollen dasselbe und deshalb können wir einen Einfluss, eine Macht entwickeln. Also dann werden sich auch Parteien bilden. Aber das sind Sachparteien, die einen ganz anderen Charakter haben. So wie die Grünen eine Sachpartei für ökologische Fragen sein könnten, aber ihre Grenzen überschreiten, wenn ich bei dem Beispiel mal bleiben darf, wenn sie in die Kultursphäre gehen, und da sind sie meines Erachtens leider nicht so kompetent.
Okay.
Aber ich will jetzt keine Parteienkritik machen, darum geht es mir noch nicht, sondern um ein einzelnes Beispiel.
Ja, nee, völlig verständlich. Und insofern kann ich mir einfach überlegen, sozusagen, welche wirtschaftlichen Fragen, wo sehe ich hier gute Antworten, kann das aber differenzieren und sagen, es geht jetzt nicht nur um wirtschaftliche Fragen, sondern es geht auch die Frage, wie wir unsere Rahmenbedingungen des Miteinander Umgehens abgrenzen. Das heißt, in dem politischen Bereich, den Normen, das Rechtssystem, all das ist eine eigene Fragestellung, wo ich auch sage, es ist ein anderer Umgang miteinander, wo wir nicht nur Instrumente füreinander sind, sondern wo wir unter strategischer Berücksichtigung des anderen versuchen, hier Normen gemeinsam zu entwickeln. Also Rechtsnormen. Das ist all der Bereich von Rechtssystem, von öffentlicher Verwaltung, von Rahmensetzung. Das ist das, was das eigentliche politische Parlament ausmachen würde. Sehe ich das korrekt?
Ja, also ich meine, man kann schon bei der Wirtschaft von einem Wirtschaftsstaat sprechen, einem Teilstaat. Auch da sind das Ganze, unser ganzes Gemeinwesen ist heute im Recht integriert, nicht mehr in der Religion wie im Mittelalter. Sondern das Recht ist maßgebend für das Ganze. Also auch für Wirtschaft, auch für das Kulturelle und sogar für die Grundwerte, sofern sie sich im Recht niederschlagen. Das wäre die Aufgabe des Grundwerteparlaments, teilweise ethische Vorstellungen in fairer Weise zu diskutieren und mehrheitsfähig zu machen und teilweise eben auch zu verrechtlichen. Also jetzt komme ich nochmal auf das politische System zurück, das im engeren Sinne das Recht als Medium hat, so wie das die Wirtschaft das Medium Geld als zusammenfassendes Medium hat. Das ist ja bekannt. So das politische System, das Recht. Und die eigentlichen Aufgaben, originären Aufgaben des politischen Systems wäre die Bodenverteilung, das steht über der Wirtschaft, dann die Sicherheit, innere und äußere Sicherheit, die Außenpolitik und die Rechtsentwicklung. Das sind die originär politischen und eigentlich im engeren Sinn politischen Aufgaben. Mhm. Und im Kultursystem ist es die Sprache, das verbindende Medium. Und da sehe ich wiederum die großen Bereiche Pädagogik als Vermittlung der schon vorhandenen kulturellen, des kulturellen Wissens, im weiten Sinne Wissens, der Fähigkeiten, nicht? Das fängt im Kindergarten an oder schon vor der Geburt. Dann die Wissenschaft als das Betreten von Neuland, ist immer dieselbe Untergliederung, die Reflexionsstufung wiederholt sich. Es ist eine ganz bestimmte Methode, die da verfolgt wird und die sich ausweisen lässt. Dann die Publizistik als die kommunikative Gewalt, aber ich setze das Wort hier in Anführungszeichen, denn die Publizistik ist nicht eine vierte Gewalt neben den anderen bekannten Staatsgewalten, sondern gerade das nicht. Aber sie ist innerhalb der Kultur die kommunikative Sphäre, die Sphäre der öffentlichen Kommunikation. Und dann die Kunst als viertes Untersystem beim Kultursystem. Ja, so könnte ich auch jetzt das Legitimationssystem aufteilen. Wiederum in Weltanschauung, nicht, was kann ich wissen, Ethik, was soll ich tun oder darf ich tun, Religion als die Sphäre der Gemeinsamkeit in Bezug auf die letzten Werte, Religion und Gemeinschaft im engsten Zusammen und Spiritualität als die persönliche, selbstverantwortete Beziehung zum Unbedingten. Also nur um mal zu sehen, dass diese großen Sphären sich auch noch einmal aufgliedern, aber natürlich so eng zusammenhängen, dass man nicht etwa 16 Parlamente oder sowas braucht, sondern die 4 genügen, weil die eben weil die Sachbereiche alle so eng zusammenhängen. Mhm. Und es geht ja auch nicht darum, komplizierte Strukturen zu schaffen. Das Miteinander von 4 Parlamenten ist schon anspruchsvoll genug, aber ich sehe überhaupt keinen Grund, warum es nicht gut funktionieren sollte. Auch die Situierung der Ministerien auf jeder dieser Ebenen.
Da haben Sie sozusagen schon eine Frage von mir vorweggenommen. Ich würde das gerne so den Einstieg suchen. Das Grundwerteparlament, das Sie jetzt gerade als letztes angesprochen haben, ja, ist eines, was immer wieder ins Spiel kommt, dass es sozusagen, es gibt keine öffentliche Repräsentanz für unsere tiefsten menschlichen Werte. Die müssen jetzt nicht unbedingt spirituell sein, die können auch humanistisch, wie auch immer sein, aber wir alle als Menschen haben bestimmte Werte und es eine öffentliche Auseinandersetzung für diese Werte für sich selber, jetzt nicht eingedeckt in Bezug auf das politische System oder auf das wirtschaftliche System, nicht mal auf das kulturelle System in dem Ganzen, sondern einfach diese Wertfrage selbst.
Die Grundwerte, ja.
Die Letztwerte. Bekommen und einen öffentlichen Diskurs darüber zu haben, auf was man sich hier finden kann und wie man hier sagen, kommunikativ gesellschaftlich Werte festigen kann, finde ich einfach eine attraktive Idee, die Sie hier in den Raum stellen, weil das Defizit dessen, dass er mit der Dominanz der Ökonomie, die Sie auch angesprochen haben, direkt im Zusammenhang steht, ist ja vielen offensichtlich, dass hier etwas ist, wo Demokratie vielleicht einen ganz anderen neuen Weg gehen könnte. Das Problem, das hier mit reinkommt, Sie haben schon mit angesprochen, ich sage es einmal ganz salopp, das klingt ja alles unheimlich kompliziert. Wie sollen denn diese unabhängigen, also welche Mechanismen der Abstimmung bräuchte es, wenn es jetzt bestimmte Entscheidungen gibt, die ja immer bereichsüberschreitend sind. Also es gibt ökonomische Entscheidungen, die Konsequenzen im politischen Bereich haben, es gibt politische Entscheidungen, die Konsequenzen im kulturellen haben und die Grundwerte spielen überall mit rein. Wie sollen sich denn diese 4 Parlamente, wenn sie sich einmal gefunden haben und ihre eigenen Kontext gefunden haben, denn hier auf einen effektiven Entscheidungsfindung finden?
Gut, es gäbe da eine ganz einfache Vorrangsregel. Das Grundwerteparlament hätte Vorrang, sodass erstmalig die Demokratie von den Grundwerten her funktionieren würde und nicht von dieser angeblich naturwüchsigen Ökonomie her. Mhm. Also es besteht eine Hierarchie, das bedeutet eine Vorrangsregelung. Im Prinzip ist jedes Parlament kann sich zuständig machen für jede Frage, aber für bestimmte Fragen ist eben eins dieser Parlamente federführend. Also das da, so ähnlich wie bei den Ministerien heute kann man ja leicht ausmachen, das ist eine primär wirtschaftliche Frage, das ist eine primär politische Frage und so eine primär kulturelle Frage oder eine primär Letztwertefrage, eine ethische Frage oder gerade religionspolitische Frage. Und aber im Prinzip kann jedes Parlament zu diesen Fragen Stellung nehmen in erster, zweiter, dritter Lesung im Parlament, so dass es auch nicht zu einer Diktatur etwa des Grundwerteparlamentes kommen kann, weil ja es gibt auch eine Rückkopplung, die ist sehr wesentlich, diese Rückbindung. Man könnte nicht in einem Grundwerteparlament entscheiden, jetzt gehen 20% unseres Bruttosozialprodukts in die dritte Welt, idealistisch, was sich wirtschaftlich nicht realisieren lässt. Also da wird die Rückkopplung vom Wirtschaftsparlament kommen, und zwar das alles vor den Augen der Öffentlichkeit. Denn da besteht ja jetzt eine Transparenz, welcher Teil des Parlaments will, wer was will. Und übrigens, die ganze Frage des Lobbyismus wird damit auch geklärt, weil eine Transparenz, Lobbys sind Interessenvertretungen, die docken an natürlich bei dem jeweiligen Parlament. Aber es wird transparent dadurch, dass diese Differenzierung da ist, während jetzt keine Differenzierung, sondern nur ein Machtkonglomerat, ein undurchschaubares Machtkonglomerat da ist. Dem widerspricht nicht, dass Kommissionen gebildet werden dadurch. Die sind ja von dem gesamten machtsystemabhängig und nicht haben nicht diese direkte Beauftragung durch den Wähler, wie es in diesem Modell der Fall wäre.
In den Ausführungen, die Sie jetzt gerade gesetzt haben, haben Sie einen Gedankengang gehabt, den fand ich ganz besonders anregend, nämlich sich vor Augen zu führen, dass das Grundwerteparlament hier zwar in Abstimmung mit den anderen Parlamenten, aber doch Vorrang hat. Weil wenn das der Fall ist, könnten wir etwas machen, was momentan durch die Verschmelzung von all diesen Bereichen so nicht setzbar ist. Wir könnten sozusagen sagen, unsere Grundwerte sind, dass bestimmte politische Freiheiten zum Beispiel oder ökologische Voraussetzungen Priorität haben vor ökonomischen Kriterien.
Ja, oder sich eben ökonomischen widerspiegeln müssen. Nehmen Sie das Beispiel Arbeitslosigkeit. Jeder hat das Recht auf Arbeit, steht zwar nicht direkt im Grundgesetz, aber in der Charta der Vereinten Nationen, die Teil des unseres Grundgesetzes geworden ist. Das wird aber nicht ernst genommen, nicht realisiert. Wie kann das realisiert werden, etwa durch viel kürzere Arbeitszeiten oder so? Ich will jetzt nicht in Einzelheiten der Diskussion gehen, immer nur Beispiele. Also das durch oder das ganze, unser ganzes Geldsystem, das ja fragwürdig ist durch den Zinsmechanismus. Ich arbeite seit langem mit der Humanwirtschaft zusammen, die da andere Vorstellungen hat. Auch da will ich jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, sondern immer nur das als Beispiel bringen dafür, dass die Grundwertekammer, dieses Teilparlament, durchaus Zugriff hätte auf das Ökonomische, aber nicht ohne Rückkopplung der Wirtschaftsfachleute. Übrigens in dem Wirtschaftsparlament wird zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, kann man sagen, es gegeben, dass Fachleute für Wirtschaft, und Fachleute meine ich jetzt nicht im Sinne von Fachidioten, sondern von Beauftragten der Bevölkerung, Vertrauensleuten der Bevölkerung, dass die darüber diskutieren, welche Wirtschaft wir wollen und welche dem Menschen angemessen ist. Das wäre auch ein Novum in der Geschichte. Das wäre eine Wirtschaftsdemokratie in einem tieferen Sinne als die bloß betriebliche Wirtschaftsdemokratie.
Aber selbst die Fachleute in einem Wirtschaftsparlament wären, ihr Handlungsrahmen würde stark mitbestimmt durch die Voraussetzungen, die ein Grundwertesystem hier gibt.
Das heißt, hier sind die Vorgaben von den anderen Wertstufen. Ja. Ich unterscheide eben diese Letztwerte oder Grundwerte, die kulturellen Werte, auch die sind maßgebend, werden heute immer stiefmütterlich behandelt, die politischen Werte im engeren Sinne und eben die Wirtschaftswerte. Und die Wirtschaft muss eine dienende Wirtschaft sein. Das ist ihre besondere Würde, zu dienen und nicht das Ganze zu beherrschen.
Ja. Das heißt, wir können uns überlegen als Gesellschaft, welche Werte wollen wir eigentlich zum Ausdruck bringen?
Genau.
Was heißt das überhaupt, Grundwerte zu haben? Können hier in Abstimmung mit Sachparteien für Grundwerte hier eine öffentliche Meinung bilden und dadurch entsteht ein Fundament unseres Handelns, das jetzt nicht durch ökonomische, nicht einmal durch politische Zwänge.
Und nicht einmal durch kirchliche, denn die Kirchen müssten sich einordnen, müssten mal ernst nehmen, was weltanschaulicher Pluralismus ist. Heute gehen die Politiker zu den Monopolgesellschaften namens Kirche hin und sie sind dann die Lieferanten für Ethik. Das ist demokratietheoretisch nicht in Ordnung. Diese Wertfragen, diese grundlegenden Wertfragen müssen selbst der Öffentlichkeit zugänglich sein, der Abstimmung der Menschen. Auch das ist nicht der Fall. Also ich habe da keineswegs einen antireligiösen Affekt oder sowas, sondern aber einen doch sehr kirchenkritischen und leider unterstützen deshalb bisher die Kirchen ein solches Konzept nicht und gehören zu denen, die das totschweigen, weil sie nicht an der pluralistischen Diskussion, Wertediskussion, an dem fairen Miteinander der Weltanschauungen und Konfessionen interessiert sind, sondern eher an ihrer Monopolstellung. Wenn Sie sich mal den Nationalen Ethikrat oder heute heißt der Deutsche Ethikrat ansehen, mit dem bisherigen Vorsitzenden Professor Wolfgang Huber, EKD-Präsident einst. Also das sind, da ist eine solche Verkleisterung wie bei der Ökonomie auch, so auch bei den Grundwerten, die eigentlich demokratisch nicht haltbar ist. Ich könnte da ins Einzelne gehen, was Folgen uns des Konkordats sind über dies. Das müsste neu zur des Konkordats, das auf Hitlers Zeiten zurückgeht und den Kirchen Privilegien verschafft, die nicht demokratisch sind. Mhm. Und wenn ich diese Bemerkung mache, kommt das nicht aus einem antireligiösen, sondern aus geradezu aus einem spirituellen Geist daraus.
Mhm. Was mich hier verwundert, diese Idee hat ja einen sehr direkten und auch überzeugenden Charme und eine Logik, die auch leicht nachvollziehbar ist, dass das Demokratie verändern könnte und auf eine positive Weise differenzieren könnte. Ja. Warum ist das ein Gedanke, der eigentlich in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht vorkommt? Weder jetzt von ökologischer noch von liberaler oder linker oder konservativer Seite sind das Gedankengänge, ja, die man in der Regel hört.
Weil es zu grundlegend wäre, zu viel praktisch ändern würde, und davor scheuen sich die Menschen und auch nicht nur die Politiker, leider auch die Wissenschaftler. Wir haben eine Kultur des Totschweigens. Und wir haben unter der Herrschaft der sogenannten herrschaftsfreien Diskurses einen Tiefstand des wirklichen Denkens und kritischen Denkens, der einmalig ist in Friedenszeiten, würde ich sagen. Seit Jahrhunderten nicht so tief. Und scheinbar eine Verwissenschaftlichung der Welt, die betrifft aber nur die Objektwissenschaften hauptsächlich. Und sonst ist es ein Historisieren und ein Ausweichen vor den Grundfragen. Deshalb werden solche grundlegenden Modelle von den Politologen nicht aufgegriffen, so wenig wie von den Politikern. Ich habe kürzlich nur eine Studie gelesen, wie das ist mit diesen Mainstream-Mechanismen. Die letzte Beilage zu der Zeitschrift Parlament handelte darüber. Das sind Mechanismen, die man mal reflektieren sollte. Und ich habe ständig mit dieser Frage zu tun, warum wird das nicht aufgegriffen, gerade bei jungen Leuten, die übrigens einen Verein bilden werden mit dieser Thematik integrale Philosophie und Politisches und Politik. Gerade bei jungen Leuten kommt es regelmäßig sehr gut an. Es ist verständlich und man erfasst die Brisanz. Die älteren Semester, die Eingefahrenen, wollen einfach nicht das Neue, auch wenn sie so tun, als ob sie Reformen wollten. Wenn ich das Wort Reform höre, werde ich etwas allergisch. Ich erinnere mich nicht nur an Gerd Schröder, der war ja auch schon Reformpolitiker, sondern überhaupt diese Vielfalt von Reformchen, die ins Auge gefasst werden, ohne dass man die Grundfragen angeht, ohne dass man das Denken bemüht. Da kann ich nur immer sagen, ich denke, also bin ich dort falsch.
Ich würde gern nochmal zurückkommen zu der Frage, dass das ja etwas ist, das in der Diskussion als Vorschlag nicht einmal sehr präsent ist. Der einzige Vorschlag, an den es mich erinnert, ist schon sehr lange zurück, das ist Rudolf Steiner und seine Dreigliederung, die im Prinzip ähnliche Gedanken hat, nur dass sein so ein Kulturparlament bei Ihnen so noch in ein Kultur- und ein Grundwerteparlament nochmal ausdifferenziert wird.
Das ist nicht der einzige Unterschied. Also ich verbeuge mich vor Rudolf Steiner. Er hat da eine große, tolle Intuition gehabt, aber es war nicht wirklich sozialwissenschaftlich auf handlungstheoretischen Grundlagen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass das Wirtschaftsleben neben dem Rechtsleben und neben dem Kulturellen, die sogenannte freie Kultur, ist staatsfrei. Dabei sind das alles Sphären, die in der staatlichen Rechtsordnung zusammengefasst werden müssen und nicht nebeneinander stehen können. Da sind also ganz große Unterschiede zu den Anthroposophen, und historisch gesprochen komme ich nicht von der Anthroposophie. Ich habe das zuerst sogar entwickelt, in Gegenwart von Oswald von Hellbräuning als Fortsetzung der katholischen Soziallehre, bin zwar aus diesen Gefilden der Jesuiten und der Kirche ausgestiegen, aber damals habe ich große Zustimmung doch immerhin gefunden von Oswald von Hellbräuning, als die Gedanken auftauchten. Das heißt, dass die Lösung mit dem Parlamentarismus kam mir dann erst 10 Jahre später. Aber die grundsätzliche Wertstufung, die wurde sehr bejaht. Was wollte ich jetzt damit sagen? Also ich habe das nicht auf den Schultern von Rudolf Steiner entwickelt. Mhm. Ich habe mich später mit Theosophie und deren Zweig Anthroposophie befasst. Mhm. Aber die Parallele ist da. Nur die, wenn ich das noch eben sagen darf, die Anthroposophie bleibt schöngeistig bisher. Sie weicht vor diesen Konsequenzen, vor diesen konkreten politischen Konsequenzen, was den Parlamentarismus angeht, aus. Und deshalb komme ich leider nicht in eine konkrete, trotz zahlreicher Versuche, in eine konkrete Zusammenarbeit mit den Anthroposophen. Mhm. Aber es wissen einige 10.000 Menschen bereits um diesen Entwurf, nur sie sind noch nicht verbunden und gesammelt. Das wird sich ändern. Mhm.
Gibt es historisch oder global gesehen Ansätze, wo das, was Sie hier vorschlagen, schon im Kleinen oder im Großen experimentell angegangen worden ist?
Oh, da stellen Sie mir eine schwierige Frage. Man müsste ganz weit zurückgehen zu den vedischen Sehern, wo eine solche Stufung vorgenommen wurde, aber die wurde verfälscht zum Kastensystem, das sogenannte Vanasrama-System in Indien. Also ich meine Vermutung ist zumindest, dass dieses Kastensystem eine verfälschte Art von Fehlgliederung ist. Statt der strukturellen Stufung, wo jeder sich an jeder Ebene beteiligen kann, wird daraus ein Kastensystem gemacht. Das wird nicht im Sinne der alten Seher gewesen sein. Und in der englischen Übersetzung meines Buches jetzt Integrale Philosophie wird darauf auch hingewiesen, dass wir in Indien erscheinen, dass die größte Demokratie der Welt sich vielleicht auf ihre eigentlichen Ursprünge besinnen könnte. Und diese Entstellung des einer Wertstufung zum Kastensystem korrigieren müsste. Das hätte natürlich große Folgen. Also das ist meine Antwort, sonst wüsste ich im Moment keine Anknüpfung, außer der von Ihnen genannten Anthroposophie, die aber, wo aber die Unterschiede noch größer sind. Trotzdem habe ich ja Rudolf Steiner da mit Respekt behandelt. Und auch der Ausdruck Fehlgliederung ist eine Anknüpfung, die ich manchmal bedauert habe, weil man es dann reduziert auf 3 plus 4, als käme da nur etwas Viertes hinzu. Mhm. Natürlich ist die Unterscheidung von Grundwerten und kulturellen Werten ganz wesentlich. Das kann man nicht einfach unter Geistesleben zusammenfassen. Mhm. Die kulturellen Werte sind die bedingten nationalen und künstlerischen Werte, während die unbedingten Werte, die Grundwerte, übernational, international, also menschheitlich sind und eine unbedingte Geltung haben. Und die Verwechslung beider Ebenen erleben wir zum Beispiel in jedem Nationalismus und vor allem im Nationalsozialismus quasi greifbar. Mhm. Also das ist nicht, diese Unterscheidung ist sehr wichtig, aber das ist nicht der einzige Punkt der Unterscheidung zwischen Dreigliederung und Viergliederung.
Gut. Ich würde, nachdem wir jetzt auch zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten sind, auch mit einer Hörerfrage hier kurz weitergehen wollen, die ein Hörer aus Österreich, der uns hier geschrieben hat, er schreibt, Herr Professor, das Grundwerteparlament hinterfragt unsere Werte. So wie ich Sie bisher verstanden habe, verstehen Sie darunter nicht nur Beliefs, sondern auch den Faith als tragenden Zielelement. Werte sind...
Moment, das habe ich jetzt nicht akustisch nicht ganz verstehen Sie darunter?
Ja. So wie ich es verstehe, also er verwendet hier 2 englische Ausdrücke, das ist nicht nur um Glaubenssätze, sondern um Faith.
Also Belief, sondern Faith. Faith.
Mhm. Ja, als tragenden Zielelement. Werte sind doch verhandelbar. Alles, was einen Wert hat, hat einen Preis. In diesem Werteparlament sitzen aber alle beisammen. Theologen, die ihre Dogmen mit Faith verwechseln, Pragmatiker, die über Werte reden, aber nichts von der Würde des Menschen oder der Mutter Erde wissen wollen. Wie kann das gut gehen?
Also alle Menschen haben diese Beziehung zum Unbedingten und ihnen ist die Sphäre dieser Werte grundsätzlich der unbedingten Werte erschlossen, Liebe, Wahrheit. Und genau diesen Dialog brauchen wir und nicht das sich einschließen in Dogmen. Genau dieses, das heißt zwar nicht, dass das Grundwerteparlament neue Dogmen aufstellen könnte, sondern es muss nur, das kann außen vor bleiben, der eigentliche Glaube der Menschen, soweit er notwendig ist, das wäre eine Diskussion für sich, kann außen vor bleiben. Was im Grundwerteparlament geschehen soll, ist eine pragmatische Einigung. Worauf können wir uns praktisch einigen, auf welche Konkretisierung von Werten, sagen wir mal in der Medizinethik, in der Sexualethik und so weiter. Das sind ja heute sehr viele Fragen, die auch im Parlament verhandelt werden müssen, die in die Grundwerte hineingehen. Und was die Idee des Grundwerteparlamentes ist, ist genau dieser faire Austausch, nicht eine neue Dogmatisierung. Das ist nicht die Aufgabe, sondern ein pragmatischer Konsens. Die eigentlichen Glaubenspositionen oder philosophischen Positionen, die tragen dahinterstehen, die sind aber nicht das Produkt des Grundwerteparlamentes. Mhm. Ich hoffe, das ist verständlich
ausgedrückt. Ja, doch. Ich darf direkt eine weitere Hörerfrage hier anschließen. Da schreibt ein Hörer: Lieber Herr Heinrichs, ich finde Ihre Überlegungen zur Demokratie sehr inspirierend und gleichzeitig fühle ich mich ein wenig überfordert, weil, wenn ich das richtig verstehe, wollen Sie ja nicht bloß das bloße demokratische System verändern und revolutionieren, sondern eigentlich die demokratischen Prozesse von Grund auf erneuern. Es erscheint mir so, als ob ich als einzelner Bürger aufgefordert werde, ganz anders über die Welt, Gesellschaft und Kultur zu denken. Ist das so?
Ja, nicht ganz anders, aber tiefer. Ich sehe das so, dass es eine zweite Raketenstufe von Demokratie ist. Die Demokratie haben wir erst anfänglich erfasst. Das heißt, das bloße Mehrheitsprinzip. Es ist aber auch die Vertrauensübergabe und Beratung. Und dann sogar die Wertstufung, die Berücksichtigung der Wertstufung. All das gehört zur Demokratie. Und in der Tat müssen wir auf die Grundlage, müssen wir einen neuen Anfang machen. Aber nicht indem man das Alte wegwirft, sondern indem man es weiterentwickelt. Das ist eine Evolution, aber eine sprunghafte Evolution, die man dann auch Evolution nennen kann, aber eine konstruktive. Das betone ich immer. Aber an diesem Grundlegenden kommen wir nicht vorbei. Mhm. Wir müssen uns schon diese Grundfragen stellen, wenn wir die Demokratie erhalten wollen. Denn im Moment ist sie im Verfall, wie man an vielen Beispielen sehen kann. Hier in Europa, Türkei und Russland und in Amerika ganz offensichtlich.
Wenn Sie dem hier zustimmen, wenn ich nochmal auf die Frage zurückkomme, die der Hörer hier geschrieben hat, und Sie haben dem ja zugestimmt, dass der einzelne Bürger aufgefordert wird, ganz anders über die Welt und Gesellschaft und Kultur nachzudenken. Welchen Umdenkprozess braucht es hier?
Also ich würde sagen, wir müssen überhaupt wieder das Denken und natürlich damit auch das Fühlen. Der Gegensatz zu Denken und Fühlen ist mir fremd, also ist falsch oder unnötig. Also wir müssen überhaupt auf das wieder das Denken zulassen. Und wir sind im Moment eine Mitschwimmer- und Mitläufergesellschaft, die in einer neuen Unmündigkeit befangen ist. Also gar nicht so sehr an anderes Denken, sondern überhaupt Denken. Und damit auch das Alte weiterführen, aber eben weiterführen.
Eine weitere Frage schreibt ein Hörer: Lieber Herr Heinrich, was mir spontan bei Ihrem Vorschlag einleuchtet, ist, dass wir derzeit eine Art unglückliche Gemengelage an Themen haben, die eigentlich großen Fragen in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen daraus nicht ausdifferenzieren hilft. Es leuchtet mir ein, dass es gut wäre, wenn wir einen demokratischen Prozess hätten, der beispielsweise grundlegende Werte in den Blick nimmt. Aber bedeutet das nicht auch einen hohen Anspruch an mich als Bürger, weil ich mich ja selbst ja auch auf diese Ebenen wahrnehmen und begreifen lernen muss? Was sind dazu die Schritte, die das möglich machen, Wie kann man das entwickeln?
Also der Bürger muss nicht für alle Sachfragen gleichermaßen sich zuständig fühlen. Die kann und muss er delegieren, wie das auch heute ist. Er muss nur einsehen, dass es diese Wertstufung gibt und dass er für jede dieser Ebenen Vertrauensleute mitbestimmen kann, die seine Sache weiterführen. Er muss soweit Einsicht haben, dass er einem Abgeordneten, sei es für die Wirtschaftssphäre, sei es für die Rechtssphäre oder Kultursphäre oder Grundwerte, dass er sagen kann, dem vertraue ich am ehesten, dass er das weiterführt, weiter diskutiert, denn diese Diskussion ist das Wesentliche, das Herz der Demokratie, nicht bloße Stimmen abzählen, weiterführt in meinem Sinne. Also mehr an so viel Einsicht hat jeder Demokrat. Das kann man auch einfachen Menschen vermitteln. Denn was jetzt geschieht, ist ja auch sehr anspruchsvoll, wenn auch unheilvoll, also undifferenziert. Man gibt seine Stimme ab und damit hat man sie verloren.
Haben Sie eine Vision, wie sich dieser Gedanke der Fehlgliederung der Demokratie in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen kann und wie das zu einem auch letztlich Impuls werden kann, der sich auch gesellschaftlich durchsetzt?
Ja, also das ist eine publizistische Sache. Ich bin deshalb auch dankbar, dass ich heute hier zu Wort komme, denn die Mainstream-Medien zieren sich bisher. Das ist eben das Phänomen, was ich vorhin schon erwähnte, des Mainstreams und der Mainstream-Medien, obwohl man doch angeblich nach neuen Antworten sucht. Also es geht über die Publizistik, es ist ein Bewusstseinsprozess. Was uns hindert von dem Neuen, ist nur das Bewusstsein. Ein sehr weiches, aber zugleich hartes Element. Nur das Bewusstsein müssen wir ändern. Da braucht nicht geschossen zu werden, da brauchen keine großen Umräumveranstaltungen stattzufinden. Theoretisch wäre es möglich, das Parlament würde sich freiwillig gliedern und die nächsten Wahlen dementsprechend veranstalten. So glatt wird es leider und mangels Einsicht nicht laufen. Aber dieser Bewusstseinsprozess, der wird in Gang kommen. Ich sagte schon, es sind schon Zehntausende, die bejahend dahinter stehen, sich aber bisher nicht versammeln können. Und auch gerade die jungen Leute, die überlegen da, wie kommen wir weiter?
Jetzt gruppiert sich natürlich der publizistische Sektor gerade dramatisch um mit der Geburt der sozialen Medien. Wir sehen das im Guten wie auch vielleicht im Problematischen, dass sozusagen der öffentliche Raum nicht mehr primär durch die klassischen Medien dominiert wird und insofern auch die Kontrolle dieser klassischen Medien zumindest nicht auf die gleiche Weise sich entfalten kann. Es gibt eine eigene Lebenssphäre von sozialer Öffentlichkeit, Stichwort Facebook, das eine eigene, auch durchaus autonome Entwicklungsdynamik hat, in dem auch es jetzt zu einer Zeit kommt, in der Verschwörungstheorien in einer Art und Weise blühen, wie sie in einer mediendominierten, also klassischen mediendominierten Gesellschaft wahrscheinlich so nicht möglich gewesen wäre. In so einer teilweise ja auch Monopole aufbrechenden öffentlichen Situation, gibt es hier auch Diskussionen, die diese Viergliederung als Zukunftsimpuls hier mit reinbringen? Entsteht
ja, wenn Sie bei Google reinschauen, kommt das Stichwort hundertfach vor. Mhm. Aber es ist noch nicht genug. Es muss sich bündeln und es muss auch im Verbund mit den klassischen Medien geschehen, die doch noch einen erheblich größeren Einfluss haben. Aber die Dinge sind im Gange. Ich muss mich da selbst zur Geduld mahnen. Wir haben mehrfache Ansätze von Vereinsbildung gehabt und dann sind dann leicht Querschläge da und Rückschläge. Aber es geht stetig weiter. Also leider nehmen solche Prozesse Zeit in Anspruch. Die erste Einführung der Demokratie in Deutschland war noch war bedeutend mühsamer, wenn wir an die Bewegung um die 48er Revolution denken. Das war ja schon eine demokratische Angelegenheit, wie die zurückgeschlagen wurde. Und dann kam erstmal Kaiserreich und noch Schlimmeres. Also leider sind das lange Prozesse. Ich denke aber, diesmal brauchen wir nicht Jahrhunderte, sondern es genügen Jahrzehnte, um das, dieses Gedankengut durchzubringen. Und wie gesagt, überhaupt das Prinzip der Mündigkeit, des sich berufen auf eigenes Denken statt des Mitläufertums geltend zu machen. Das ist, darin besteht die Hoffnung, und das sehe ich bei den Jungen, bei den Studenten vor allem mit Freude, dass da was in Gang kommt.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, die eigentlich nicht ganz fair ist, sie als Abschlussfrage zu stellen. Insofern bitte ich um Nachsicht. Aber ich glaube, dass sie hier doch noch ihren Platz finden sollte. Und das ist auch eine Frage, die von einem Hörer kommt, der schreibt, ein sehr interessanter Ansatz, Herr Heinrichs, danke. Können Sie noch auf den Bezug Ihrer Demokratierevolution zur integralen Philosophie eingehen? Ihr Demokratieansatz ist ja eingebettet in einer integralen Philosophie, die Sie selber entwickelt haben. Können Sie da, soweit das einfach so in ein paar Strichen überhaupt machbar ist, Bezüge herstellen?
Also gerne, das empfinde ich überhaupt nicht als unfair und so. Ich sagte schon im Anfang, ich kenne kein Demokratiemodell, das so philosophisch begründet ist, und zwar in einer bestimmten, einen Grundgedanken der Philosophie, der Mensch als selbstbezügliches Wesen. Also ich vertrete eine Reflexionstheorie, Reflexivität ist für mich das Grundlegende und damit übrigens Weiterführung des deutschen Idealismus, aber nicht schöngeistig und historisierend, sondern zeitgemäß. Darüber wäre länger zu sprechen. Und dieser Gedanke der Reflexivität, der bestimmt auch in meinem Buch Integrale Philosophie mit den, Sie sagten mir, dass Sie es selbst besitzen, mit den 9 Kapiteln, die sind alle durch den Reflexionsgedanken strukturiert. Nur ein Kapitel ist die Demokratiesache. Also das ist gerade das, worauf ich solchen Wert lege, dass die Demokratie-Thematik nicht willkürlich aus dem Boden gestampft ist, sondern sich in ein Gesamtdenken einfügt. Und ich sagte ja, diese Begründung der Systemebenen aus Reflexionsebenen, das ist übrigens das, was dem großen Soziologen Talcott Parsons fehlte. Der hatte auch ein vielgestuftes System, das aber sich nicht durchsetzen konnte, weil es nicht wirklich begründet war. Das ist hier der Fall. Und das verbindet sich mit Erkenntnistheorie, Anthropologie, dann mit Handlungstheorie, Sprachtheorie und so weiter, auch mit spiritueller Philosophie und Ethik, um die Kapitel zu nennen, und ist ein Teil dieser reflexionstheoretischen Philosophie, was fast eine Doppelung ist, denn Philosophie ist meines Erachtens die Selbstentfaltung der menschlichen Reflexionsfähigkeit, wobei das die Reflexion als Denken nur die nachträgliche Reflexion ist. Auch das Leben ist schon reflexiv, und die Gefühle etwa sind Reflexionsprozesse. Genau das hat die ausdrückliche Reflexion zu thematisieren. Also ich bin dankbar für diese Frage, die hat mich keineswegs, empfand ich keineswegs als vermessen oder unverschämt oder was immer.
Sehr schön.
Als sehr angemessen.
Jetzt kommen wir allerdings wirklich auch zum Ende unserer Sendezeit. Und es war klar, dass wir hier die Fragestellung selbst zur Demokratie nur anreißen konnten. Mehr war auch nicht beabsichtigt. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Klar. Ich darf ganz kurz sagen, Sie haben ja auch eine eigene Website, die unter www.johannesheinrich.de, Johannes Heinrichs zusammengeschrieben, wo ja auch viel nachzulesen ist, sowohl zu Ihren Grundgedanken als auch zu Ihren demokratiepolitischen Gedanken. Also wenn man hier Ihren Gedankengängen weitergehen möchte, wäre das wahrscheinlich ein guter Anlaufpunkt.
Ja, und wir werden demnächst konkreter werden. Vielleicht kann man das über diese Website erfahren, und wer sich beteiligen möchte, ist herzlich eingeladen, sich über diese Website zu Worte zu melden, mit mir Kontakt aufzunehmen.
Herr Heinrichs, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Es hat mir Freude gemacht und finde es mutig, dass Sie so weit ausgreifend gefragt haben. Und ich grüße auch die Hörer herzlich.
Danke.
Die künftigen Hörer.
Danke auch fürs Zuhören und einen schönen guten Abend aus Frankfurt.
Schönen guten Abend.